Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich lese euch ein paar Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmen. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorhergesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch. Geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird euch nach Galiläa vorausgehen und dort werdet ihr ihn sehen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Mit diesen Worten von Matthäus begrüße ich alle heute am Ostergottesdienst. Im christlichen Glauben hat die Auferstehung, die am Ostersonntag war, eine grosse Bedeutung. Der Paulus hat mal pointiert ausgedrückt: Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Bedeutung ist hoch und gleichzeitig ist die Auferstehung immer wieder ein Stein des Anstoßes. Wir wollen heute in der Predigt einen Blick in die Evangelien werfen und der Frage nachgehen, ist das Grab denn wirklich leer gewesen? Und gibt es nicht vielleicht doch eine bessere Erklärung als eine unnatürliche Auferstehung? Ihr habt im Eingang alle heute zwei Bücher bekommen. Das eine ist rot. Und bei den Zahlen hinten, wo es nebenan ein rotes Ding hat, ist das Büchlein gemeint. Und dort, wo es den Punkt nicht hat, ist das andere gemeint. Dann seht ihr auch, wir haben heute spezielle Musik von der Tradition vor uns. Ich freue mich sehr, dass ihr uns heute durch Gottesdienst begleitet. Wir werden anschließend einige Lieder miteinander singen und ihr werdet auch die Lesung einstreuen. Wir werden jetzt noch beten mit uns. Vater, wir danken dir, dürfen wir uns versammeln und miteinander Gottesdienst feiern. Du siehst jedes, was jetzt hier ist, wie es ihm geht, was uns bewegt, wo es herkommt. Bitte dich einfach, sprich du zu jedem so, dass wir es verstehen können. Red du zu unseren Herzen und gib uns Ohren, die offen sind für dein Wort. Amen.
Ich lese aus Jesaja 53, Vers 1 bis 12. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm, wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet, Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, damit dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten.
Wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist. Die Ziele stammen aus einem von den berühmtesten Glaubensbekenntnissen vom Christentum. Im Jahr 325 ist es auf dem Konzil von Nicea verfasst worden. Und etwa 100 Jahre später, auf dem Konzil von Ephesus, hat man es erneut bestätigt und gesagt, das soll man nie mehr abändern. Das Bekenntnis hat in der Kirchengeschichte viele Spuren hinterlassen. Generationen von Christen hat es als Wegweiser dient. Es hat Hoffnung geschenkt. In düsteren Zeiten. Doch ich behaupte mal, es hat schon immer Christen gegeben, die ein bisschen Mühe hatten mit dieser Passage. Am dritten Tage auferstanden. Möglicherweise ist die Passage des Öfteren mit Zweifel im Herzen als mit überzeugter Inbrunst gesprochen worden. Und darum möchte ich heute dieser Frage nachgehen, was hat sie mit dieser Auferstehung eigentlich an sich? Wenn man das Thema angeht, als Christ, dann folgt man dort an, wo die naheliegendste Quelle ist. Und das sind die vier Evangelien. Ich habe Geschichte studiert, nicht nur Theologie, und darum betrachte ich die vier Evangelien auch als eine historische Quelle. Sie sind eine verlässliche Quelle, denn sie sind relativ kurz nach dem Ereignis niedergeschrieben worden. Und beinhalten darum nicht die typische Übertreibung, die Legenden drin haben. Vielleicht habt ihr schon mal etwas vom Petrus-Evangelium gehört. Das ist etwa 200 Jahre später geschrieben worden. Und das liest sich im Vergleich wie ein Science-Fiction-Roman. Interessant ist, wenn man in die vier Evangelien schaut, dass man keinen Satz darüber findet, wie die Auferstehung abgelaufen ist. Wie genau da Jesus auferstanden ist, steht nie. Stattdessen beschreiben alle vier, was am Sonntagmorgen passiert ist. Und wenn man, und Matthäus hat ja auch berichtet, das habe ich am Anfang vorgelesen. Und wenn man jetzt den Bericht von Matthäus vergleicht mit Lukas, Markus und Johannes, dann merkt man, die sind also überhaupt nicht gleich. Die erzählen alle irgendwie etwas anderes. Und der Philosoph hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Er hat die Unterschiede herausgearbeitet. Und ich lese euch eine Passage vor. Der schreibt zu Recht: Bei Matthäus sitzt ein Engel auf dem Stein. Bei Markus sitzt ein junger Mann im Grab. Und bei Lukas befinden sich zwei Männer im Grab. Bei Matthäus sind die Frauen am Grab Maria Magdalena und die andere Maria. Bei Markus handelt es sich um zwei Marias und um Salome. Bei Lukas sind Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, Johanna und andere Frauen am Grab. Bei Matthäus eilen die beiden Marias voller Furcht und Freude vom Grab weg, um es den Jüngern zu erzählen. Unterwegs treffen sie Jesus. Bei Markus rennen sie voller Angst aus dem Grab und erzählen niemandem etwas. Bei Lukas berichten die Frauen die Geschichte den Jüngern, die kein Wort davon glauben. Also einhellige Aussagen wären anders. Und wenn ein Philosoph das liest, dann sagt er, kann ja nicht sein. Entweder es ist ein Mann dort, ein Engel, oder es sind zwei. Aber es kann nicht beides stimmen. Und wenn man die Texte aus philosophischer Sicht anschaut, dann muss man sagen, ja, es macht null Sinn. Es ist wahrscheinlich alles falsch. Aber das ist nicht ein philosophischer Text, sondern es sind historische Berichte. Und darum muss man sie durch die Brille vom Historiker anschauen. Und der Historiker, der schaut die Berichte nach und sagt so, ja, über den Daumen gepeilt sagen alle etwas Gleiches. Überall geht es irgendwie um eine Frau oder um mehrere und die wollen am Sonntagmorgen zu einem Grab und finden die Leiche nicht. Und die einen haben irgendeinen Engel gesehen und die anderen haben den Verstorbenen gesehen. Aber bloß umher sagen eigentlich alle das Gleiche. Die Glaubwürdigkeit von den historischen Quellen, die steigt sogar durch die Unterschiede. Denn wenn man euch heute Nachmittag den Auftrag würde geben, die sollen in 5 Sätzen beschreiben, was heute Morgen in dieser Kirche passiert ist, dann würde jeder etwas anderes schreiben. Die einen würden nur über die Musik schreiben, weil die so toll war, und die anderen würden sich nur darüber aufregen, was der Pfarrer wieder erzählt hat. Und der Philosoph liest das in 2000 Jahren und sagt, das Ereignis hätte es nie gegeben. Aber er hat nicht recht. Ein Historiker schaut das an und sagt, das macht mehr Sinn, weg den Unterschieden. Denn die Unterschiede sind erklärbar, zum Beispiel dadurch, dass die Autoren unterschiedliche Zeugen befragt haben. Die einen haben vielleicht mit Petrus geredet, das wäre der Markus. Der Matthäus hat vielleicht eher mit den Frauen geredet. Und dann hat jeder von diesen Autoren noch so ein bisschen seine Eigenheiten. Der Markus zum Beispiel, der liebt es zu übertreiben, wenn es um Ehrfurcht, Angst und Schrecken in der Gegenwart vom Göttlichen geht. Und darum sind dort die Frauen einfach still und sagen niemandem etwas. Selbstverständlich müssen sie später etwas gesagt haben, sonst hätte der Markus auch nicht aufschreiben können. Aber das ist so eine Eigenheit, die ebenfalls so eine Diskrepanz erklärt. Der Historiker sagt also, Diskrepanzen fördern Glaubwürdigkeit. Wenn alle Wort für Wort das Gleiche gesagt hätten, dann würde man sagen, ja, die haben überall Neumann abgeschrieben. Und ob das stimmt oder nicht. Der Grundsatz gilt übrigens auch an anderen Orten. Zum Beispiel vor Gericht. Wenn 3 Zeugen von einem Unfall aufs Wort genau das Gleiche sagen, dann weiss der Richter, dass sie sich abgesprochen haben. Und es gilt auch sonst in der Geschichtsforschung. Vielleicht habt ihr schon mal etwas vom Hannibal gehört, der mit seinen dicken Hütern über die Alpen sei. Wir haben zwei historische Berichte über das Ereignis und die widersprechen sich also viel mehr als die vier Evangelien. Und trotzdem glaubt jeder Historiker, dass die Überquerung stattgefunden hat. Es ist auch wenig verwunderlich, dass die Unterschiede da sind. Dann führen wir uns mal vor Augen, in welcher Situation und in welcher Verfassung die Frauen und die Jünger waren. Ihr Jesus, der seit 3 Jahren jetzt mit ihm unterwegs war, ist gerade hingerichtet worden. Und zwar auf eine äußerst unschöne Art. Sie sind traurig. Ihre Visionen von der Zukunft sind zerschlagen. Sie sind orientierungslos, enttäuscht. Vielleicht kann man sogar sagen, sie sind auf eine Art traumatisiert. Und keiner von denen hat einfach damit gerechnet, ja, das geht vorbei, der wird jetzt gerade auferstehen. Nein, das Ereignis von der Auferstehung hat sie völlig unerwartet getroffen. Und darum sind die Unterschiede in der Wahrnehmung absolut zu erwarten. Es wäre eher seltsam, wenn es alle genau gleich erlebt und wahrgenommen hätten. Denn jeder von den Jüngern und jede von den Frauen ist mit dieser Krise anders umgegangen. Es gibt Kritiker, die sagen, ach komm, die ganze Geschichte ist doch einfach erfunden. Die hat doch einfach ein bisschen später die ganze Geschichte mit diesen Frauen erfunden und weil sie gewusst haben, wie die Historiker später ticken, haben sie ein paar Unterschiede eingebaut. Könnte man fast glauben, gibt nur ein grosses Problem. Stell euch mal vor, die Jünger hocken zusammen und überlegen sich, wie schaffen wir es jetzt, die Jesusbewegung am Leben zu erhalten? Ja, wir müssen eine Auferstehung erfinden. Gut, machen wir. Und dann erfinden sie die Geschichte der Frauen am leeren Grab. Und die wird verbreitet und so entsteht das Christentum. Es gibt Leute, die glauben das. Ich halte das aber nicht für plausibel. Denn es gibt ein grosses Problem. Mal angenommen, wir wollen heute so ein Wunder erfinden. Würden wir dann sagen, Kindergartenkinder haben auf einem Ausflug auf dem Friedhof das leere Grab entdeckt und sie Jesus begegnet und behaupten jetzt, er sei auferstanden? Nein. Man würde sich sagen, der Pfarrer sei dort, sie oder die Gemeindepräsidentin. Leute, die etwas zu sagen haben. Warum haben sie denn hier Frauen einfügen sollen? In der damaligen Zeit haben Frauen vor Gericht nicht einmal aussagen. Ihr Wort hat in der Männerwelt, die damals dominiert hat, nichts gegolten. Wenn man die Geschichte erfunden hätte, dann hätte man auf gar keinen Fall Frauen als Zeugen erfunden für die Auferstehung. Das hätte null Sinn gemacht. Vielmehr hat man den Petrus, Johannes oder vielleicht auch den Jakobus als Zeugen erfunden. Und nicht ein paar traurige Frauen. Einhellig ist also die Botschaft der 4 Evangelien. Und die Botschaft ist, das Grab war leer. Und rein aus der Sicht der Evangelien können wir das als historisch verlässlich betrachten. Am Ostersonntag war das Grab leer, die Leiche ist verschwunden. Und dafür spricht noch ein weiteres Argument. Und zwar die Reaktion der Gegner. Denn die jüdische Elite, die hat nämlich ganz spannend auf das Faktum reagiert. Was haben die bisher gemacht? Die jüdische Elite, die hat Angst gehabt vor dem Jesus. Und die wollte Jesus loswerden. Sie hat Angst gehabt, dass es einen Volksaufstand gibt und dass die Römer draufhauen und dass sie dann ihre Vormachtstellung und ihren Luxus verlieren. Und darum hat ja die jüdische Elite entschieden, wir lassen auch Jesus von den Römern umbringen. Und sie haben sich wirklich ins Zeug gelegt dafür. Sie haben einen Verräter gesucht und dem Geld gezahlt. Sie haben einen Schauprozess veranstaltet. Und sie haben massiven politischen Druck auf den Pilatus ausgeübt, bis er dann endlich das Todesurteil gesprochen hat. Und als Jesus endlich tot und begraben war, haben sie von Pilatus noch verlangt, dass er eine römische Wache vor das Grab stellt. Weil Jesus hat ihm auch behauptet, er werde auferstehen. Einfach zum sicher sein, dass das auch nicht passiert. Die politischen Führer in Jerusalem haben also alles gemacht, um den Jesus und seine Bewegung zu Tod zu kriegen. Und dann, Kaum ist der Jesus begraben, geht das Gerücht um, er sei auferstanden. Irgendwelche Frauen sollen ihn gesehen haben. Und es dauert nicht lange, da fangen ja die ehemaligen Jünger an zu behaupten, Jesus sei ihnen begegnet. Und was wäre jetzt die naheliegendste Reaktion der jüdischen Elite? Wie tust du am einfachsten widerlegen, dass jemand nicht auferstanden ist? Ja, du gehst an, machst den Stein weg, zeigst ihn gleich und sagst, schau, der liegt noch drin. Das wäre die naheliegende Reaktion gewesen. Das Grab zeigen, das Grab öffnen, gleich zeigen. Er ist nicht auferstanden, er liegt immer noch hier. Warum haben sie es nicht gemacht? Man kann nur mutmassen. Aber aus meiner Sicht ist die naheliegendste Antwort, sie haben es nicht gemacht, weil das blöde Grab leer war. Sie haben keine Leichen können zeigen. Sie haben kein volles Grab können vorweisen. Wie bekommt man jetzt das Gerücht wieder aus der Welt, dass der Jesus auferstanden sei? Und nach langer Beratung haben sie gefunden, komm, der beste Weg ist der. Wir machen es wieder mit dem Geld. Sie bestechen die römischen Wachen, geben ihnen viel Geld und sagen, erzählt einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Und das Gerücht vom Diebstahl von der Leiche hat sich über Jahrhunderte gehalten. Aber ehrlich gesagt erscheint mir das wenig glaubwürdig. Denn stell dir mal vor, eine römische Wache liegt direkt vor dem Grab. Das sind mindestens zwei Mann, wahrscheinlich mehr, und die pennen, angeblich. Und neben denen wird ein mehrere hundert Kilo schwerer Stein bewegt, was wahrscheinlich Lärm macht. Dann schleppen ein paar Männer eine Leiche raus und die pennen und hören nichts, wissen aber trotzdem, wer sie ist. Wie geht das? Also entweder schläft man, man sieht nicht, wer da kommt, oder man ist wach und man verhindert den Diebstahl. Manche Theologen haben das Ganze als eine lächerliche Lüge bezeichnet und die neigen dazu, deren Argumentation zu folgen. Doch es gibt noch ein viel gewichtigeres Argument gegen den Diebstahl. Und zwar, warum hätten die Jünger überhaupt die Leiche sollen klauen? Was bringt es den Jüngern, wenn sie die Leiche klauen, die irgendjemand anders verscharren und nachher behaupten, er sei auferstanden? Bringt es diesen 11 Jüngern, die noch am Leben sind, Ruhm und Ehre? Nein, es hat einen Schimpf und Schande gebracht. Hat es einen Reichtum gebracht? Nein, sie sind verjagt worden, sind geflohen worden, Flüchtlinge worden und haben ihren ganzen Besitz verloren. Hat die Lüge, wenn sie eine Lüge wäre, dazu geführt, dass sie ein glückliches Leben haben? Nein. 10 von diesen 11, die noch gelebt haben, sind für ihren Glauben und für ihre Überzeugung, dass Jesus auferstanden ist, in den Tod gegangen. 10 von diesen 11 sind Märtyrer geworden. Märtyrer werden für eine Lüge, die man selber erfunden hat. Kann man als plausibel betrachten, erscheint mir aber sehr abwegig. Die Reaktion der führenden Elite zeigt, dass das Grab wirklich leer gewesen sein muss. Und die Theorie vom Diebstahl erscheint unplausibel. Das leere Grab ist also eine historisch gut begründbare Tatsache. Doch die Frage bleibt, warum? Warum ist das Grab leer gewesen? Und viele Antworten sind auf diese Frage schon gegeben worden. Manche haben wir jetzt schon angesprochen. Die Frage ist, welche Antwort das euch plausibel erscheint. Ich muss sagen, keine Antwort auf diese Frage ist voll und ganz befriedigend. Bei jeder muss man Annahmen treffen, die man nicht beweisen kann. Und so ist es auch bei dieser Erklärung, die Christen seit 2000 Jahren geben. Christen sagen, Jesus ist von Gott auferweckt worden aus den Toten. Und darum ist das Grab leer gewesen. Die Erklärung macht nur Sinn, wenn wir eine Annahme akzeptieren, wenn wir eine Prämisse voraussetzen, nämlich die Existenz von einem Gott. Wenn wir davon ausgehen, dass es den Gott wirklich gibt, dann ist auch die Auferstehung plausibel. Wenn wir glauben, dass der Gott die Welt erschaffen kann, durch sein Wort, dass er eingreifen kann in das, was auf dieser Welt passiert, dann ist es auch eine Kleinigkeit für ihn, den Jesus von den Toten aufzuerwecken. Das Gerücht, Jesus sei auferstanden, hat sich in Jerusalem hartnäckig gehalten. Und die jüdische Elite, die Jesus schon umgebracht hat, hat dann alles probiert, um die Verbreiter von dieser Botschaft zum Schweigen zu bringen. In der Apostelgeschichte ist beschrieben, wie zwei der Jünger von Jesus verhaftet werden und vor einen hohen Rat geschleppt werden. Ihr der Vorwurf ist, sie würden das Volk aufwiegeln und die Lüge von der Auferstehung verbreiten. Zum Schrecken von der politischen Elite hat die Theorie nämlich sehr viele Anhänger gefunden. Ziemlich schnell Hunderte und Tausende. Und sie haben sich gefragt, wie sollen wir die Irrlehre eindämmen? Wie können wir dieser Sache Herr werden, damit die Römer uns in Ruhe lassen? Und was machen wir jetzt mit diesen Jesus-Jüngern? Und während die führenden Juden miteinander beraten haben, ist ein Mann aus ihrer Mitte aufgestanden. Sein Name war Gamaliel. Der Gamaliel war ein hochgebildeter und weitherum geschätzter jüdischer Theologe und Lehrer. Einer von seinen Schülern war ein gewisser Saulus aus Tarsus. Er ist später als Paulus bekannt worden. Der Gamaliel hat seine Stimme erhoben und dem Hohen Rat Folgendes gesagt. Ihr Männer von Israel, seid vorsichtig und überlegt euch genau, was ihr gegen diese Leute unternehmt. Schon früher glaubten manche etwas Besonderes zu sein, wie Theudas zum Beispiel. Etwa 400 Männer schlossen sich ihm an, aber er wurde getötet und von seinen Leuten ist keiner mehr zu finden. Niemand spricht mehr von ihnen. Danach, zur Zeit der Volkszählung, unternahm Judas aus Galiläa einen Aufstand. Er konnte viele Anhänger gewinnen, aber auch er kam um und alle, die sich ihm angeschlossen hatten, wurden auseinandergetrieben. Deshalb rate ich euch in dieser Sache, lasst diese Männer einfach in Ruhe. Geht nicht gegen sie vor. Wenn es ihre eigenen Ideen und Taten sind, für die sie sich einsetzen, werden sie damit scheitern. Steht aber Gott dahinter, könnt ihr ohnehin nichts dagegen unternehmen. Oder wollt ihr am Ende als Leute dastehen, die gegen Gott kämpfen? Mit dieser rhetorischen Frage und dem Vergleich zwischen Jesus und anderen Volksaufwieglern hat der Gamaliel den Hohen Rat zum Schweigen gebracht. In anderen Worten hat er gesagt, die Botschaft von Auferstehung ist so dumm, die wird nicht Bestand haben. Es sei denn, sie ist wahr und Gott steht dahinter. Und dann wird sich die Botschaft ausbreiten und ihr könnt eh nichts dagegen machen. Der Gamaliel war ein weiser Mann und seine Worte haben sich erfüllt. Gegen jede Logik und gegen allen Widerstand ist die unsinnig erscheinende Botschaft von der Auferstehung bis heute erhalten geblieben. Und darum feiern wir heute miteinander Ostern. Weil wir uns daran erinnern, dass das Grab leer war und dass Gott Grosses hat da und auch Jesus auferweckt hat. Und darum feiern wir nachher miteinander das Abendmahl. Das Abendmahl, wo wir uns daran erinnern, was Jesus an Ostern für uns gemacht hat. Amen.